Wie lange bewegte sich Martin Heidegger im Fahrwasser der nationalsozialistischen Bewegung? Schwamm er nur mit oder ist er der Philosoph des Nationalsozialismus par excellence? Das sind die Fragen, die sich nach der Publikation der ersten drei Bände der Schwarzen Hefte deutlicher als je zuvor stellen.
Der Nationalsozialismus ist ein barbarisches Prinzip. Das ist sein Wesentliches und seine mögliche Größe. Die Gefahr ist nicht er selbst, sondern dass er verharmlost wird in eine Predigt des Wahren, Guten und Schönen, so an einem Schulungsabend.
Das schreibt der deutsche Philosoph, der so gerne als Schwarzwaldbub in die Ecke gestellt wird, in Schönschrift, in eines seiner 32 Wachstuchhefte. Heidegger empört sich darüber, dass sich die Nazis auf Goethe und Schiller berufen und ihm die bürgerlichen Werte des Abendlandes vorhalten.
Natürlich ist das eine Überbietung. Er war noch mehr als Radikaler.
So formuliert es sein französischer Übersetzer und Herausgeber François Fédier. Martin Heidegger wird im April 1933 Rektor der Freiburger Universität. Einen Monat später hält er seine feierlich fürchterliche Rede, die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Er will die deutsche Studentenschaft in die deutsche Volksgemeinschaft einbinden und auf den Führer einschwören. Ein Jahr später gibt Heidegger enttäuscht sein Rektorat auf. In den Schwarzen Heften schreibt er, deutlicher als bisher bekannt, den Grund für die Abwendung auf.
Die Selbstbehauptung der deutschen Universität oder das kleine Zwischenspiel eines großen Irrtums. Denn seit Jahrzehnten hat sich vorbereitet, was in sein Ziel will. Die Naturwissenschaften werden völlig technisiert. Die Geisteswissenschaften werden zu politisch weltanschaulichen Instrumenten. Die Medizin wird auch als biologische zur Technik. Und die Universität? Eine traurige Gelegenheit für zu spät gekommene Wichtigtuer.
Heidegger bekennt sich also zu seinem Irrtum des Rektorats und er begründet seine erste Kritik an den Nationalsozialisten damit, dass sie die Universität auf die Technik und die Biologie ausrichten. Statt einer radikalen Umkehr und einem erhofften Neuanfang der Geschichte, die bei den vorsokratischen griechischen Denkern ansetzen sollte, setzten die Nazis nun auf bürgerliche Werte und auf moderne Technik. Sein deutscher Herausgeber Peter Travnik kommentiert das so.
Als er gesehen hat, dass aber mitnichten diese Revolution nicht so radikal realisiert worden ist von den Nazis, wie er meinte, dass es vielleicht hätte möglich sein können, da hat er doch relativ schnell sich zurückgezogen. Mit anderen Worten, die revolutionäre Dynamik der Nationalsozialisten war ihm nicht revolutionär und nicht radikal genug.
Heidegger wollte die Nationalsozialisten gleichsam links überholen oder besser gesagt, er formulierte in eben diesen schwarzen Heften eine Fundamentalkritik an der Ideologie und an der Herrschaftsweise der Nationalsozialisten.
Die Technik und ihre Zwillingsschwester, die Organisation, beide das Gegenläufige zu allem Organischen, treiben ihrem Wesen nach auf ihr eigenes Ende, die Aushöhlung durch sich selbst zu. Wir rüsten im Sinne der Technik und der Organisation, in einem gesagt, wir rüsten für die Machenschaft. Auf das Ende zu rüsten auch jene, die etwa das Volk biologisch, züchterisch aufzüchten wollen.
Hier ist es gefallen, das Wort, das sich wie ein roter Faden durch die schwarzen Hefte zieht. Die Machenschaft. Heidegger versteht darunter die Ausrichtung der Welt auf die rationale Zweckmäßigkeit. Dieses Vernunftdenken, diese Metaphysik, die sich als Meta über die Physis, also über das Sein erhebt und sich über die Natur erhaben fühlt, hat schon bei den Griechen eingesetzt. Seitdem sich der Mensch in den Mittelpunkt der Welt gerückt hat, mit der Neuzeit wird es deutlicher. Seitdem der Franzose Descartes gesagt hat, ich denke, also bin ich, behauptet sich das Subjekt als Herrscher über die Welt. Und seit der Moderne formiert sich diese Machenschaft als Fortschritt durch Technik. In Heideggers Sprache ausgedrückt, man vergisst die Frage nach dem Sein zu stellen und lässt sich von dem Seienden bestimmen. Auch die Nazis mit ihrer Blut- und Bodenideologie bezieht Heidegger in den schwarzen Heften in diese fundamentale Kritik mit ein.
Wenn der Mensch sich als Subjektum setzt, wenn das Biologische nur auf das Blutmäßige als das eigentlich Vorhandene konzentriert wird, wie aber soll dann von hier aus auch nur die Ahnung einen Anklang finden, dass der Mensch sich verwandeln könne und müsse, und dass diese Verwandlung aus dem Sein selbst kommen müsse.
Von den Nationalsozialisten erwartet Heidegger zunehmend seit 1934 keine radikale Umkehr mehr, keine Verwandlung des Menschen. Er verschiebt die Revolution, den neuen Anfang auf die ferne Zukunft, auf die Ankunft eines kommenden Gottes, den man erharren müsste. Aber Heidegger zählt zu den Machenschaften neben den Nationalsozialisten, die ihre Macht nur durch Technik, Organisation und Rassezucht ausüben wollen, auch das Judentum. Durch die Fähigkeit zum rechnerischen, allgemeiner zum rationalen Berechnen, durch ihre Berechnung sind die Juden die Antreiber der Moderne, der Machenschaften.
Die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlandes, zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung, die Ansatzstelle bot für das sich Breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit.
Der Herausgeber Peter Travnik kommentiert die Stelle.
Es geht um die Frage nach dem sogenannten rechnenden Denken. Und Heidegger ist der Ansicht, dass das rechnende Denken unter einer spezifischen Voraussetzung der Geistesart der Juden entspricht.
Nun lassen sich in den schwarzen Heften noch deutlichere antisemitische Äußerungen von Heidegger finden.
Das Weltjudentum, aufgestachelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern.
Peter Travny, der Herausgeber der schwarzen Hefte, erklärt die Stelle.
Ich behaupte nun, dass dieser Antisemitismus bei Heidegger maßgeblich von diesen Protokollen der Weisen von Zion beeinflusst sind. Das ist die Quelle des modernen Antisemitismus. Alle haben das zur Kenntnis genommen, haben sich darauf bezogen. Hitler, Rosenberg hat es kommentiert, obgleich alle wussten, es handelt sich um eine Fälschung, das hat die aber nicht interessiert. Ich behaupte auch nicht, dass Heidegger das gelesen hat. Er muss es auch nicht gelesen haben. Die antisemitische Propaganda des Nationalsozialismus war voll davon, dass es dort in Manhattan eine Clique gibt, eine internationale, anonyme jüdische Clique, die eben aufgrund ihrer Geldmacht alles kontrolliert.
Während sich der französische Übersetzer François Fédier gegen den direkten Einfluss der Protokolle von Zion auf seinen Meisterdenker verwahrt, wird der französische Heidegger-Kritiker Emmanuel Fay noch deutlicher.
In den schwarzen Heften sehen wir, dass Heidegger die Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg dem Weltjudentum zuweist. Das ist nun eine beunruhigende Auffassung. Man ahnte kaum, dass Heidegger so weit gehen könnte in der Verjudung des Weltkriegs. Es ist dasselbe Phantasma wie bei den Hitler-Anhängern.
Über diese Gleichsetzung von Heidegger mit Hitler ist der französische Übersetzer François Fédier entsetzt. Er zitiert aus den schwarzen Heften eine Gegenstelle.
Anmerkung für Esel. Mit Antisemitismus hat die Bemerkung nichts zu tun. Dieser Antisemitismus ist so töricht und so verwerflich wie das blutige und vor allem unblutige Vorgehen des Christentums gegen die Heiden. Da muss man ein wenig arbeiten, aber dafür sind die Esel nicht gut geeignet.
So sucht jeder in den schwarzen Heften, was ihm passt. Dabei fällt auf, dass die deutschen Kritiker bisher fast nur die wenigen eindeutig antisemitischen Äußerungen herausgeglaubt haben. Das kommt einem so vor wie das pubertäre Suchen nach Stellen in Romanen von Henry Miller. Man sucht nach den erotischen Passagen und überblättert den Rest. Sicherlich gibt es in den schwarzen Heften eindeutige, grauenerregende Zitate, in denen der Antisemitismus für eine Fundamentalkritik an der abendländischen Metaphysik benutzt wird. Sicherlich ist das verwerflich, ja geradezu obszön, wie Heidegger rassistische Ressentiments bedient gegen den rechnenden Juden. Aber muss man daraus den Schluss von Wolfram Eilenberger ziehen?
Es gibt auch eine systematische, es gibt eine philosophische Nähe Heideggers zum Antisemitismus insbesondere. Und das ist ein neues und wichtiges Ereignis, nicht nur in der Heidegger-Forschung, sondern auch für die Philosophie des 20. Jahrhunderts.
Der Herausgeber des Philosophie-Magazins Eilenberger fordert gar, man müsse die großen Nachfolger Heideggers, die Philosophen Immanuel Levinas und Jacques Derrida, selbst Heideggers geliebte Hannah Arendt, alles jüdische Denker, neu lesen, denn sie seien von Heideggers Fundamentalkritik der abendländischen Metaphysik infiziert. Und die beruhe auf seinem Antisemitismus. Diese Bewertung ist nicht zu halten. Der Antisemitismus taucht zwar zwischen 1938 und 1950 in den schwarzen Heften auf, aber nicht im weiteren Werk, wie der Herausgeber Peter Drawny versichert. Heideggers Kritik an den Machenschaften, zu denen er das Judentum zählt, kulminiert in der Kritik an der Technik. Diese Kritik entwickelt er in den 50er Jahren weiter, insbesondere in seinem Aufsatz »Die Technik und die Kehre«. Dort findet er über die Kunst einen Zugang zur Technik. Diesen Weg bahnt er in den schwarzen Heften bereits an. Seine fundamentale Kritik an der Selbstermächtigung des abendländischen Subjekts braucht keinen Antisemitismus, um weiter zu bestehen. Die schwarzen Hefte offenbaren eine antisemitische Einstellung. Sie enthalten braune Stellen, die einen deutlichen Schatten auf die Person von Heidegger werfen. Aber es handelt sich eher um ein Fragezeichen und keinesfalls um den Schlusspunkt seines Werks. Als Abschluss der Gesamtausgabe sind die schwarzen Hefte daher völlig ungeeignet. Sie sind fragwürdig und enthalten doch Fragen, die uns bis heute bewegen. Und Fragen ist bekanntlich nach Heidegger die Frömmigkeit des Denkens.